Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge Soccer Prime Time. Mit dabei Samuel. Hallöchen, Samuel.
Ja, hallo, hallo. Auch von mir willkommen zur ersten Folge. Heute geht's so ein bisschen, also heute ist der 26.12. Und heute sprechen wir mal deswegen so ein bisschen über die Tops und Flops zur Hinrunde in den Top 5 Ligen. Welche Vereine so uns sehr gut gefallen haben, welche vielleicht auch positiv überrascht haben. Und auf der anderen Seite halt natürlich auch, welche Vereine eher enttäuschend aufgetreten sind in der bisherigen Saison. Und ja, ich würde sagen, da können wir ja gleich anfangen. Vielleicht gehen wir erstmal nach Italien, wo ein Verein, der die letzten Jahre eher Probleme hatte, diese Saison bisher eigentlich ganz ordentlich sich schlägt. Und zwar, das ist Juventus. Kannst du dir mal kurz was sagen, so was du dazu, was deine Meinung ist zur aktuellen Form?
Unerwartet. Also, wenn wir jetzt mal angucken, was Juventus für Momente diese Saison hatte mit Doping, mit Tippwetten, wie viele Spieler sie dann jetzt nicht mehr haben, zum Beispiel Popka, oder wie heißt der andere? Fagioli.
Fagioli, genau, ist auch gesperrt.
Genau, es ist schon sehr unerwartet für mich jetzt persönlich, aber natürlich auch von der letzten Saison her, weil letzte Saison waren sie ja auch jetzt nicht die allerbesten. Trotzdem schlagen sie sich sehr gut.
Sie sind seit September 2023 ist ungeschlagen, das heißt schon seit knapp 3 Monaten. Klar, sie sind immer noch Zweiter hinter Inter Mailand, die genauso eine sehr, sehr starke Saison spielen. Aber wir haben die jetzt mal heute hier in die Liste gepackt, weil Juventus die letzten Jahre echt durchaus Probleme hatte, ja, weit davon entfernt war von den ursprünglichen Ansprüchen, der beste Verein in Italien zu sein. Aber diese Saison läuft es bisher wieder deutlich besser und seit September ungeschlagen zu sein, das ist auf jeden Fall natürlich sehr ordentlich, genau.
Auf jeden Fall und sie spielen auch konstant. Also sie haben jetzt nicht mal viele Ausrutscher oder sie gewinnen zum Beispiel auch Topspiele, was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn du in der italienischen Liga, beziehungsweise in jeder Liga, wenn du gegen höhere, bessere Vereine spielst oder gleich auf spielst, dann musst du die auf jeden Fall bewältigen und das macht Juve. Mhm. Klar, sie haben jetzt nicht einen den größten Sprint aller Zeiten, wo sie dann alle Spiele gewinnen, wie weiß nicht was, wie City oder so, sondern sie spielen es konstant, sie halten ihre Leistung immer aufrecht. International sind sie auch ganz in Ordnung. Die sind auf jeden Fall weitergekommen in der Gruppenphase. Mhm. Ich bin gespannt, wie es in der Rückrunde wird, weil ja, wir haben ja nicht nur ein starkes Team in der Serie A, sondern mehrere dieses Jahr. Mhm,
da stimme ich dir zu. Ich glaube, Serie A kann dieses Jahr sehr spannend werden, wenn es um die Meisterschaft geht. Also aktuell ist ja noch Inter vorne, aber ganz ehrlich, so wie Juventus aktuell auch recht gut drauf ist, kann das dann auch mal recht eng werden. Und deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Sache, das zu verfolgen. Genau.
Glaubst du? Wer wird am Ende oben stehen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal noch eher auf Inter tippen, einfach weil ich die für ein sehr starkes Team so halte. Die spielen das bisher sehr souverän runter und deswegen hätte ich jetzt eigentlich Inter getippt. Aber ja, trotzdem, wie gesagt, Juventus ist auch nicht so weit entfernt davon. 4 Punkte Rückstand aktuell zur Winterpause. Da geht auf jeden Fall noch was. Ja.
Was auch krass ist, gell, Bologna einfach auf der 4.
Das stimmt, das Bologna ist auch heftig. Hätten wir ja nicht auch erwähnen können, hier als positive Überraschung. Die sind normalerweise auf jeden Fall nicht so auf internationalen Kurs, aber dieses Jahr machen die das auf jeden Fall wirklich da scheinbar sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir aber gerade mal auch bei solchen Vereinen sind, die ja ursprünglich vielleicht, ich sag mal, eher Richtung Mittelfeld gehören in den Ligen, können wir gleich mal nach England drüber springen, weil da ist gerade Aston Villa auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Also die sind aktuell Zweiter in der Premier League. Ja, okay, jetzt Dritter nach dem aktuellen Spieltag, wo sie 1-1 gespielt haben gegen Sheffield. Aber davon abgesehen, dritter Platz ist für Aston Villa vor Manchester City doch echt saustark, muss man mal sagen.
Auf jeden Fall. Also wir nehmen die Folge um kurz vor 16 Uhr auf. Die haben jetzt heute noch ein Spiel gegen Man U, was auch ja sich zeigen wird, wer sich da herausspielen wird. Gut,
ist Man U ist gerade nicht so. Also klar, Man U ist gerade nicht gut drauf, aber trotzdem.
Genau.
Auch gegen Manchester United musste gewinnen können. Die haben gute Einzelspieler immer noch. Von daher, wenn das da echt wieder schafft, was ich denen auf jeden Fall zutraue, wäre das sehr, sehr stark. Und wenn wir gerade mal darauf eingehen, so wer da halt auch so ein Spieler ist, der dafür zuständig ist, muss ich jetzt sagen, ich finde dieses Team von Aston Villa aktuell sehr, sehr geil irgendwie anzusehen. Die haben ja vorne mit Watkins einen saustarken Stürmer, 9 Tore bisher in der Saison, aber auch um ihn drumherum haben sie ja Diaby aus Leverkusen geholt. Bailey war ja auch bei Leverkusen früher, fällt mir gerade auf. Das sind einfach alles geile Einzelspieler so, und die funktionieren scheinbar ja auch als Team. Und deswegen auf jeden Fall auch eine sehr, sehr positive Überraschung.
Du darfst den Weltmeister nicht vergessen.
Ja, stimmt. Martin ist natürlich im Tor.
Ja.
Auch. Ja. Ist ein Stinkstiefel, aber das ist einfach, ist schon gut. Also passt ganz gut zum Team. Irgendwie von der Leistung her stimmt das Ganze auf jeden Fall. Und
also ja. Von den Namen her, auf jeden Fall bei Aston Villa ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, boah, krass, die wäre, also wenn man jetzt vor der Saison jetzt mal guckt, boah, krass, die sind jetzt Top 5 bestimmt in der Premier League.
Das stimmt.
Never. Also never. Also du kannst dir mal den Kader angucken, du hast ja gerade 2, 3 schon genannt. Dann haben wir noch Digne, den man kennt, Kamara, den wir auch kennen, und sonst.
Douglas Lewis ist natürlich auch ein sehr cooler Mittelfeldspieler, also den verfolge ich schon gerne recht seit längerer Zeit bei Aston Villa, der ist ja schon auch seit 2, 3 Jahren da, glaube ich, Minimum.
Also aber sie haben schon ganz coole Transfers gemacht.
Genau, also ich würde sagen, das Team aber, ist diese Weltklasse von den Namen her, aber
genau,
ist
genau. Auf jeden
Fall eine Mannschaft, die scheinbar da irgendwie zusammengewachsen ist, wo jeder Spieler eigentlich, wenn man ihn sich anschaut, doch sehr, sehr interessant ist. Und deswegen passt das auch so gut zusammen gerade, ja.
Ja, freut mich auch für Aston Villa. Die hatten ja schwere Jahre hinter sich. Und jetzt, dass es so gut läuft, hat jemand gedacht.
Stimmt, ich wollte gerade auch mal einen Trainer erwähnen, Unai Emery. Kam ja vor circa einem Jahr eigentlich zu Aston Villa, davor war er bei Villarreal. Und seit er da ist, läuft es eigentlich wirklich erst so gut. Davor war ja bei Steven Gerrard, das ist eher schwierig. Schade, dass es mit ihm nicht funktioniert hat, aber jetzt unter Emery läuft es wirklich sehr, sehr gut bisher. Diese Saison ist ja das beste Beispiel dafür. Der hat echt da eine Mannschaft rausgeformt und deswegen sind sie auch bisher so eine der positivsten Überraschungen der Premier League Saison. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir in der Premier League auch ein paar Vereine, die halt eigentlich man eher oben erwarten würde, aber da aktuell vermissen muss. Und dazu gehört eben Chelsea oder Manchester. Bei beiden läuft es ja gar nicht. Ja, es ist natürlich für die Fans von den Verein schade, aber ganz ehrlich, gerade bei Chelsea bin ich so als Außenstehender habe ich nicht unbedingt Mitleid mit dem Verein, weil die Transfers der letzten Jahre einfach sehr unüberlegt waren. Da passt in der Mannschaftszusammenstellung halt vieles nicht so ganz. Und hauptsächlich wurde halt einfach da geguckt, möglichst junge Talente zu holen, die irgendwie so anscheinend großes Potenzial haben, aber das wirkt mir zu sehr nach FIFA-Manager-Modus und nicht irgendwie nach einer strategischen Kaderplanung.
Du bist ein richtiger Chelsea-Hater, gell?
Ja, aktuell. Ich will es ja nicht haten eigentlich, aber es ist halt einfach so der Fakt für mich. Ich kann nicht verstehen, wie Anspruch und Realität so weit auseinanderklaffen können, beziehungsweise wie man so viel Geld ausgeben kann für Spieler, die halt de facto eigentlich nicht so viel bringen. Also die haben für Caicedo mehr gezahlt als Bayern für Kane. Und wenn man sich mal den Impact von beiden Spielern für den jeweiligen Verein anschaut, ja, schwierig. Also, naja.
Ja, sie haben auch nicht den Weltklasse-Stürmer,
genau,
den sie jetzt zum Beispiel, den sie zum Beispiel jetzt die letzten Jahre hatten.
Wer war die letzten Jahre?
Lukaku. Lukaku.
Gut, Lukaku hat aber ja nie für Chelsea so richtig gut gespielt, das war auch das Problem.
Ja, aber ich meine jetzt nicht, dass Chelsea immer einen überragenden Spieler hatten, sondern sie hatten immer einen richtigen Neuner, der, weißt du,
Ja. Der
auch mal gut berühmt und auch mal sich durchgesetzt hat, weil ein Nicholas Jackson ist halt jetzt auch nicht gerade der willkürliche Stürmer. Also der war ja bei Villarreal davor, gell? Mhm,
richtig.
Der finde ich setzt sich jetzt auch nicht so krass bei Chelsea durch.
Ja, so also bisher, er spielt ja stark, hat aber, ich stimme dir auf jeden Fall zu, er hat bisher 7 Tore, was erstmal sich nicht so schlecht liest, aber er hat halt auch echt sehr, sehr viele gute Chancen vergeben und wirkt einfach aktuell für mich noch nicht wie nach einem Stürmer mit internationalem Format, der so bei Chelsea Stamm spielen müsste.
Ja. Genau, das meinte ich, ja, genau.
Genau. Wir können aber, wenn du willst, auch mal gleich schon in die Bundesliga rüberspringen, weil da haben wir auch noch genug Vereine, über die wir reden können. Gerade im unteren Tabellenviertel gibt's ja gleich mit Union und Köln 2 Vereine, die ja, bei Köln konnte man es vielleicht erwarten, aber trotzdem ist es halt so, dass die auf jeden Fall sehr, sehr schwierige Saisons bisher haben. Und wir können mal mit Köln gerade anfangen, wenn du willst.
Ja, Trainer aus bei Baumgart. Was hältst du davon? Also würdest du sagen, das ist die richtige Entscheidung?
Boah, also ich sag dir ganz ehrlich, Baumgart, da stimmt mir auch jeder zu eigentlich, glaube ich, dass Baumgart ja sehr, sehr gut zum FC gepasst hat und jeder Fan war ja auch eigentlich traurig, also, dass er jetzt nicht mehr da ist. Auf den ersten Blick würde ich auch sagen, dass eigentlich das die falsche Entscheidung ist, einfach weil Baumgart mit dem Spielermaterial, das er hat, es auch wirklich sehr, sehr schwer hatte. Und dazu punkten, da das hängt halt vor allem auch mit der Qualität von einem Team zusammen und nicht damit irgendwie, dass die Taktik jetzt falsch war, würde ich mal behaupten. Gleichzeitig schätze ich aber schon, dass vielleicht ein neuer Impuls so durch irgendeinen Feuerwehrmann jetzt gerade bei Köln das ist, was die halt noch probieren müssen. Gerade die haben ja noch die Transfersperre, das ist auch sehr, sehr bitter. Und wenn die jetzt irgendwie da einen Retter noch einsetzen, der vielleicht das schon oft genug geschafft hat, dann ist es vielleicht schon im rückblickend gar nicht so schlecht gewesen, Baumgart dann doch zu entlassen.
Wen könntest du dir als neuen Trainer vorstellen?
Friedhelm Funkel, würde ich mal sagen, ist eigentlich so der...
Ja, echt?
Also ich sag dir eigentlich, halte ich nicht so viel von solchen Sachen, aber ganz ehrlich, bei Köln sieht es gerade offen gesagt richtig scheiße aus. Also die haben ein Team, was qualitativ eigentlich wirklich auch eher nach unten gehört in der Bundesliga. Die haben eine Transfersperre und brauchen jetzt, also da jetzt irgendwie so einen jungen Trainer hinzusetzen oder irgendwie aus von der zweiten Mannschaft irgendwie den Trainer hochzuziehen oder so, das wäre, glaube ich, jetzt der falsche Weg, weil Köln gerade einfach nicht an der Punkt ist, wo die sich irgendwie komplett neu aufstellen sollen und langfristig, sondern die müssen einfach wirklich jetzt, um ihr Überleben zu sichern, dieses Jahr um jeden Preis die Klasse halten. Da geht's um nichts anderes. Weil wenn die mal absteigen in die zweite Liga, dann wird's richtig bitter, das sage ich dir.
Ja, also was ich cool finden würde, was ich auch schon überall auf Social Media gesehen habe, wenn Urs Fischer zu Köln geht, das wäre wirklich, das wäre wirklich ein geiler Wechsel.
Urs Fischer ist, glaube ich, von Format her viel zu groß für Köln, sage ich dir ehrlich. Also das klingt blöd gegenüber Köln vielleicht, aber Urs Fischer hat mal, abgesehen von der aktuellen Saison, bei Union sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, dass er in Deutschland eigentlich nicht nochmal anheuern wird, sondern wenn er nochmal so zu einem Team geht in der Top-5-Liga, dann würde ich sagen, geht's eher auch mal zu einer Mannschaft, die auf internationalem Niveau nochmal spielen kann.
Echt?
Ja, also Urs Fischer sehe ich jetzt nicht irgendwie als so ein Bundesliga-Trainer an, der jetzt direkt wieder bei Köln anheuert oder bei Mainz anheuern würde und bla bla bla, sondern der hat bei Union sein Ding gemacht für 5 Jahre und ich glaube nicht, dass der irgendwie Bock hat, direkt hier bei Köln auf Platz 17 so eine Herkules, also so eine Aufgabe anzunehmen, so ein Himmelfahrtskommando, sondern ich glaube, der hat auch die Chance, noch bessere Angebote zu bekommen.
Ja, okay. Interessant. Hätte ich jetzt eigentlich nicht so gedacht, zeig ich dir ehrlich.
Aber findest du vom Format her so, dass Urs Fischer sich eher an solchen Vereinen orientieren sollte, wie die so im Abstiegskampf sind? Oder wo würdest du ihn so einordnen? Weil ich finde, der hat ja eigentlich schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet für Union, muss man ja sagen.
Ich glaube, es geht gar nicht darum, wenn er die Möglichkeit hätte, zu Köln zu gehen, dass er nicht wegen Köln nicht dahin will, also weil sie halt so, ja, nicht so gut sind dieses Jahr, sondern ich glaube eher so von dem Ding her, dass er sich erstmal ein bisschen Zeit lassen will, von der ganzen Union-Sache und auch von der Trennung her, weil es hat ihn ja natürlich bestimmt geschmerzt, also du musst dir ja vorstellen,
nach 5 Jahren
war ja da ein paar Jahre da, hat mit den Champions League gespielt, das erste Mal für den Verein. Dann wird er entlassen, also da brauchst du ja auch erstmal eine Weile, bis du das alles verdauen kannst.
Absolut.
Deshalb glaube ich, liegt es eher an der Zeit, aber ob er jetzt im internationalen Geschäft so hoch angesiedelt ist,
ja,
kann ich dir nicht so richtig zustimmen. Weil es war wirklich, es war so, ja, ich weiß nicht, so
Union in der Champions League. Das stimmt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es direkt zu einem Top-Verein kommt, aber ich glaube, sein nächster Schritt, ich könnte mir dann vielleicht zum Beispiel in der Premier League bei irgendeinem Verein wie Crystal Palace oder so, dass er da irgendwie nochmal landet. Das kann ich mir vorstellen, einfach weil er da viel verdient, weil das ist nochmal irgendwie attraktiver für ihn. Aber dass Urs Fischer jetzt direkt irgendwie solche Aufgaben annimmt, wo er der Feuerwehrmann ist und so, das passt irgendwie für mich nicht so ganz. Also kann ich mir schwer
vorstellen. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder, auf jeden Fall. Also wir werden es auf jeden Fall sehen. Jetzt nochmal zu Köln zurück. Das größte Problem bei Köln ist die Offensive. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Klar, offensiv sowie defensiv ist diese Saison über nichts Gutes passiert. In der Offensive, also wenn wir uns mal jetzt die Statistiken angucken, da ist Expected Goals Wert jetzt keiner über 2. Und das ist schon sehr, sehr bitter. Bei den erwarteten Toren ist es schon unter 2 sehr, sehr schlecht. Auch wenn jetzt zum Beispiel, also nicht nur gegen höhere Teams, wie zum Beispiel gegen Leipzig oder gegen Hoffenheim oder so, sondern auch gegen Bremen haben sie nur 1,3 Expected Goals. Gegen Bochum haben sie nur 0,9. Gegen Mainz haben sie 0,3 gehabt. Also das ist schon sehr ausbaufähig.
Ja, ganz klar. Also ich glaube, ich stimme dir erstmal zu, sicher. Köln hat ja Davy Selke vorne drin, der Stürmer Nummer 1, aber ich finde auch, dass die Offensive da sehr mau aussieht. Zum einen, das weißt du jetzt schon seit längerem, ich bin jetzt nicht der größte Davy Selke-Fan. Also ich glaube zumindest nicht, dass es der Unterschiedsspieler ist in so einer Offensive. Aber auch davon abgesehen, also Kainz dieses Jahr ja leider nicht mehr, also bei weitem nicht mehr so stark wie die Jahre davor. Davor hat er es ja schon recht ordentlich gemacht für Köln. Was sonst fehlt es einfach so ein bisschen an Unterschiedsspielern. Man muss halt sagen, Köln hat vor der Saison mit Skiri und Hector eigentlich die zwei wichtigsten Stützen in der Mannschaft verloren und die halt auch überhaupt nicht ersetzt. Also die haben ja einfach de facto keinen richtigen Ersatz geholt. Für Hector kam Paccarada. Aber das ist halt auch irgendwie für das Team kein Spieler, der jetzt irgendwie plötzlich so eine Rolle einnimmt, sonst einfach ein Linksverteidiger so. Der ist auch nicht unbedingt, bis er sich bewiesen hat, dass er ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler ist. Von daher glaube ich, dass es einfach im Kölner Team an vielen Stellen an Qualität und Führungsspielern mangelt. Und deswegen wird es auch sehr schwierig für die dieses Jahr.
Jetzt auch noch die Transfersperre dazu.
Genau, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Haben wir noch gar nicht angesprochen.
Das ist wirklich hart, ne? Also, boah. Also da würde ich mich als Kölner echt ärgern, ne? Ja.
Das ist schon echt hart. Und gerade auch deswegen würde ich mal sagen, ist es halt echt wichtig, dass sie dieses Jahr noch irgendwie die Klasse halten. Weil stell dir mal vor, die steigen ab und dann geht jeder Spieler eigentlich auch weg, so, weil viele dann doch vielleicht sich denken, oh, ich kann Bundesliga spielen. So, ein Hübers, Linton Meiner, Schwebe im Tor, wen gibt's noch? Jubicic, also Kainz wahrscheinlich auch. Kainz kann ich sogar vorstellen, dass er in die zweite Liga mitgehen würde, aber trotzdem, also da würden ja sicherlich viele Spieler gehen und dann mit Transfersperre das irgendwie hinzukriegen in Liga 2, das wird schon ein gutes Stück.
Mal gucken, also ich wünsche auf jeden Fall das Beste. Köln, geiler Verein. Mal gucken, vielleicht holen sie noch irgendwelche Eigengewächse hoch, was sie ja eigentlich auch gut können.
Ja, jetzt das stimmt, die haben
mangelnde Spieler haben. Mir fällt da jetzt keiner spontan ein, du bist
mir
da.
Mir fällt einer ein, Justin Deal.
Ja.
Das ist ja gerade einer, der in der U19 bei denen wirklich gut spielt und eigentlich auch schon nah an der ersten Mannschaft dran war. Aber was ich so gehört habe, ist, dass bei Deal so das Problem ist, dass der seinen Vertrag bei Köln nicht verlängern möchte und dann eben gerade auch unter Baumgart gesagt wurde, ja, also wenn er nicht uns so dieses Wort geben möchte, dass er langfristig bei uns spielen soll, möchte, warum soll er dann überhaupt bei uns so direkt in die erste Mannschaft kommen. Also das ist so ein bisschen schwierig gerade, aber wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, wenn sie in der Rückrunde ihn doch noch hochziehen, einfach weil er bisher sich wirklich gut präsentiert in der U19 oder in der Regionalliga West vor allem auch direkt, das ist ja sogar U23, da hat er bisher in 19 Spielen 21 Scorer mit 12 Toren, das ist schon wirklich stark. Und der ist ein Linksaußen, das heißt, ich glaube, da könnte er auch nochmal frischen Wind reinbringen vorne bei Köln.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man aber auch sagen muss, ist es das richtige Konzept, dann junge Spieler in so einer Drucksituation reinzubringen, ne?
Eigentlich nicht, klar.
Das kennen wir natürlich auch aus Stuttgart, wo wir vor 2 Jahren immer die Situation haben, dass wir nur junge Spieler hatten und die Drucksituation gar nicht kannten und die gar nicht damit umgehen konnten und das dann Unsicherheit und auch ein bisschen Ratlosigkeit bei den Spielern aufweckt. Vielleicht findet Köln irgendeinen anderen Weg, die Klasse zu halten, aber es bleibt gespannt auf jeden Fall. Wir haben ja nicht nur ein oder zwei Vereine in der Bundesliga, wo nicht so resolut sind, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel Darmstadt, die jetzt auch nicht, die auch noch wahrscheinlich eine schwere Saison vor sich haben. Mhm. Wen würdest du denn tippen? Sag mal deine Abstiegskandidaten.
Also ich muss hier sagen, Heidenheim bisher sehr, sehr stark, 20 Punkte, das ist wirklich
auf jeden Fall
eine sehr gute Sache. Die sind aktuell 9.
Heimmacht.
Platz. Das ist Hammer.
Eine Heimmacht, wirklich. Aber also zu Hause sind sie ja richtig krass.
Trotzdem, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Heidenheim wirklich, ich kann mir vorstellen, dass sie nochmal unten reinrutschen. Also Darmstadt wird für mich Letzter inzwischen, das ist recht klar, glaube ich.
Ja?
Ja, und beim 17. Platz überlege ich jetzt gerade, ob ich vielleicht doch dann da Bochum verorten will und 16. dann Heidenheim. Ja. Glaube ich. Also ich glaube, dass Köln es gerade so schafft, 15. Mainz wird es schon auch schaffen, würde ich mal tippen, einfach weil bei denen die Qualität noch mal ein bisschen höher ist als bei Heidenheim oder Bochum. Aber trotzdem, ich glaube, dass für diese 5 Vereine es eigentlich da besonders eng wird und Heidenheim halt auch noch mal reinrutscht.
Heidenheim, ja, das wird ein Brett auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sie die Leistung halten können. Und wenn sie die Leistung halten können, Sam, dann glaube ich, dass sie das schaffen, sage ich dir ehrlich.
Ja, das wäre natürlich, würde mich auch sehr freuen. Also ich finde das ja eigentlich eine echt schöne Sache. Wir kommen ja auch aus Stuttgart tatsächlich, von daher Heidenheim so als Baden-Württemberger, also das gönne ich denen schon.
Lokales Derby.
Sag ich dir ehrlich.
Ja, nicht Derby, aber lokales Duell.
Aber es ist schön einfach, dass sie so in der Nähe sind, dass sie da sind und ja, von daher. Wenn du aber damit einverstanden bist, würde ich auch mal gerade rübergehen zu den positiven Überraschungen dieses Jahr bisher. Weil da hast du vorher schon ein Stichwort genannt, wo wir als VfB-Fans ja eigentlich auch wirklich drüber reden müssen, und zwar den VfB Stuttgart. Für die läuft es ja diese Saison wirklich richtig, richtig gut. Und das ist vor allem auch gerade mit Blick auf die letzten Jahre, wo es eigentlich ganz im Gegenteil sehr scheiße lief, echt eine große Überraschung. Und aktuell sind wir zur Winterpause auf Platz 3. Also das hätte, glaube ich, vor der Saison wirklich niemand gedacht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Und man hat in den ersten 4-5 Spielen gedacht, okay, wir haben jetzt ein paar Spiele gewonnen. Auch 5-0 gewonnen. Kann sein, dass die anderen Vereine sich VfB unterschätzt haben. Vielleicht, weil sie einfach ja mal Glück hatten. Aber es zieht sich auf jeden Fall in die Hinrunde oder über die ganze Hinrunde hinweg. Ob sich's auch in der Rückrunde so zeigt, werden wir sehen. Ich sag dir ehrlich, ich habe ein bisschen Angst auf jeden Fall. Okay. Aber hast du keine Angst? Null?
Also, was sagen wir so, das hängt, glaube ich, eher mit meiner Erwartungshaltung zusammen. Und zwar, ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich glaube auch nicht, dass der VfB über die ganze Saison hinweg so spielen wird wie jetzt. Das kann ich mir einfach noch nicht vorstellen, weil ich es von den letzten Jahren eigentlich ganz, ganz anders gewohnt bin. Aber trotzdem, du musst dir überlegen, die haben aktuell 34 Punkte, das sind auf Dortmund, die auf dem 5. Platz sind, sind es immer noch 7 Punkte Vorsprung. Auf Frankfurt haben sie sogar 10 Punkte Vorsprung. Also, das ist einfach schon eine sehr gute Ausgangslage und selbst wenn es nicht so laufen würde, haben die immer noch sehr gute Chancen, international zu spielen. Und das wäre für mich, egal ob sie Europa League, Conference League oder Champions League spielen, in jedem Fall wäre das ein Riesenerfolg mit Blick darauf, was wir vor der Saison eigentlich so erwartet haben. Also für mich,
ja,
bin immer noch überglücklich, Digga. Ja, ich habe vor der Saison so gedacht, bitte einfach mal einmal eine ruhige Saison. Ich habe zu Tom immer wieder gesagt, komm, 12. Platz und ich bin so happy. Und jetzt sind wir gerade auf Platz 3. Das ist halt echt der Wahnsinn.
Ey, ich kann es immer noch nicht fassen, gell? Ja. Wirklich nicht. Es ist wie ein Traum, ob wir jetzt in der Champions League spielen oder in der Europa League. Ich bin so oder so glücklich auf jeden Fall. ob das jetzt für das nächste Jahr dann gut ist, ob wir Champions League, Europa League oder Conference League spielen oder gar nichts, ist halt auch die Frage, ne? Also wir können es ja bei ein paar Beispielen nennen. Es war ja schon ein paar Mal so, bei Köln war so, wo sie dann Conference gespielt haben, wo sie nächstes Jahr dann sogar abgestiegen sind, gell?
Was ja, genau, die haben Europa League gespielt und sind dann einfach abgestiegen. Bei Freiburg war es auch mal so, glaube ich, und Augsburg hat es ja auch mal vor 10 Jahren oder so geschafft. Haben sie die beste Saison gespielt, haben Europa League gespielt, dann auch sich qualifiziert. Aber im Folgejahr war es wieder sehr eng für die und dann sind sie auch fast abgestiegen. Haben sie aber noch
ja, geschafft. Union hat ja dieses Jahr auch ein bisschen zu knappern mit der Champions League gehabt.
Genau. Es gibt sehr viele Beispiele.
Genau. Das macht mir dann ein bisschen Angst. Also ich würde mit Handkuss will ich die Champions League aufnehmen, aber auch in die Bundesliga denken und dann die Dreifachbelastung. Ja, ist auf jeden Fall hart, aber gut, so weit wollen wir jetzt noch nicht
vorblicken. Genau. Wir können mal auf heute blicken, was so die Erfolgsfaktoren sind, wenn du willst. Und ich würde mal da beim Trainer anfangen gleich. Okay?
Gerne, fang an.
Also wir haben ja mit Hoeneß da vor 8 Monaten jemanden geholt. Ich glaube, ja doch, 8 Monate haut hin circa. Da waren wir auf Platz 18 tatsächlich mit Bruno Labbadia und es lief wirklich gar nicht gut. Und deswegen möchte ich nochmal kurz einfach eine Lobeshymne auf Hoeneß schwingen. Was der aus dieser Mannschaft gemacht hat, das ist schon echt der Wahnsinn. Also schon in der ersten Saison, als er übernommen hat, war es ja echt sehr stark und wir haben die Relegation, also das war ja unglücklich, dass wir überhaupt noch in die Relegation gerutscht sind, aber das wurde dann wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und in der neuen Saison jetzt, wie unter Hoeneß bisher der VfB, was für eine Konstanz da auch plötzlich an den Tag gelegt wird, das ist echt der Wahnsinn. Also für mich ganz, ganz klar wahrscheinlich der wichtigste Erfolgsfaktor neben verschiedenen Spielern halt natürlich auch, die groß auftrumpfen, aber ganz klar Hoeneß für mich, also einer der besten Trainer, die der VfB in den letzten Jahren, also oder ja, also seit langer Zeit hatte.
Ja, das ist aber auch nicht schwierig, oder?
Ja, Materazzo.
Ja, also
wenn gut. du dir überlegst, Materazzo haben wir damals auch gemocht. Damals waren wir so glücklich über Materazzo, aber im Nachhinein, Hoeneß ist es für mich nochmal deutlich höher anzusiedeln. Also, ja.
Ja, nee, also, also Materazzo würde ich auf jeden Fall auch sagen, einer der besten Trainer, die wir hatten. Aber, sonst außer Materazzo und natürlich Labbadia, wollen wir nicht vergessen. nein, aber, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass er da ist. Er ist auch ein sympathischer Kerl, muss man sagen.
Absolut, sehr, sehr cool.
Sympathisch. Sache. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe ein paar Clips gesehen nach dem letzten Heimspiel gegen Augsburg, wo dann, ich war ja sogar im Stadion, wo Trainer und Spieler zur Kurve gegangen sind und dann nochmal 10 Minuten oder so ja sich eingeschworen haben und ein paar Fangesänge gesungen haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Na, dann wollte die Kurve, dass Hoeneß auf den Zaun geht, aber Hoeneß wollte nicht. Hat er gesagt, wenn wir mal erreichen, dann kommt er auf den Zaun und das ist ja auch wirklich, cool, dass er dann so bodenständig ist und weiter seine Ziele hat und auch weiter so konstant in der Rückrunde dann spielen will. Also ja. Der will nicht aufgeben, der will weitermachen und was man auch der Mannschaft ansieht, man sieht, dass sie ohne Druck spielen, also wie eine Bereicherung, dass die Mannschaft einfach Bock zum Kicken hat und einfach geil ist zum Gewinnen.
Ja, also ich stimme dir dazu, auf jeden Fall die Mannschaft hat halt einfach viel mehr kühlen Kopf als so die letzten Jahre, da ist es halt so, die machen das abgezockt mit viel Spielfreude und da treffen sehr viele Spieler einfach die richtigen Entscheidungen. Wir können leider gar nicht jetzt auf jeden Einzelspieler eingehen, aber denn Chris Führig hat unter Hoeneß jetzt nochmal gerade zum Saisonbeginn einen echt großen Schritt gemacht, Gyasi sowieso mit einer Bomben-Saison bisher oder auch in Undav, also 9 Tore ist wirklich sehr, sehr stark, gerade dafür, dass das ja seine erste Bundesliga-Saison ist. Echt Top-Beginn. Und deswegen muss man ihm echt lassen. Also da hat sich die ganze Mannschaft wunderbar entwickelt. Ja. Ich sehe gerade mit Blick auf die Uhr, wir haben unsere Zeit fast schon erreicht. Deswegen können wir, würde ich sagen, können wir noch kurz auf Leverkusen, also muss man natürlich erwähnen, für die ist auch eine saustarke Saison unter Alonso. zu Recht auf dem ersten Platz bisher. Deswegen möchte ich dich nur eins fragen, und zwar, was ist so dein Tipp am Ende? Wer wird Meister und wo landet der VfB?
Oh, das ist echt schwierig, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Weil ich kann mich noch erinnern, als Leverkusen vor 2 Jahren war das, glaube ich, in der Hinrunde auch so gut war, wo Bayern auch ein bisschen gestrauchelt hat, wo dann, glaube ich, 6 Punkte oder so hinter Leverkusen war, mindestens, glaube ich, sogar. Und dann in der Rückrunde Leverkusen absolut abgefallen ist. Gut, jetzt kann man sagen, Leverkusen hat einen besseren Kader wie vor 2, 3 Jahren, als es da war, aber und auch auf jeden Fall einen besseren Trainer, wollen wir nicht drüber reden. Aber ja, ich bin ein bisschen skeptisch irgendwie, dass Leverkusen das alles halten kann, sage ich dir ehrlich. Jetzt auch noch mit der Dreifachbelastung.
Afrika kann auch großes Problem sein.
Richtig,
mit weg ist und was weiß ich nicht, wer. Das wird schon schwierig.
Ja gut, jetzt kommt ja wieder dein Lieblingsspieler Patrick Schack, Schick.
Ja, hat einen Hattrick gemacht im letzten Spiel.
Ja, also, ja. Aber dieses Jahr hast du ihn nicht als Top-Torschütze, oder?
Nee. Ich habe tatsächlich damit, um das mal kurz zu erwähnen, so letztes Jahr, als es bei Leverkusen ja auch wirklich gar nicht lief zu Saisonstart, habe ich ausgerechnet in dem Jahr Patrick Schick als Torschützenkönig getippt. Bot leider nichts, der hat glaube ich so 4 Tore gemacht, wenn überhaupt. Und war das ganze Jahr verletzt eigentlich, aber ja gut, trotzdem, vielleicht wird er dieses Jahr ja jetzt wieder zu einem größeren Faktor. Hat ja schon mal sehr, sehr gut losgelegt jetzt. Starterdebüt direkt mit 3 Toren gegen Bochum, das ist echt schon mal sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass Bayern Meister wird.
Mhm. Ja, das würde ich auch sagen.
Was glaubst du?
Ich glaube, Bayern wird Meister, VfB wird Fünfter. Und Leverkusen landet auf Platz 2. Das ist so mein Call.
Mit wie vielen Punkten Abstand?
Schon knapp. Also ich glaube, Bayern wird vielleicht so 5, 6 Punkte, aber ja, also so.
So viel sogar.
Ja, 3 bis 6 Punkte, das ist ja so. Also 1, 2 Siege mehr wird Bayern haben auf jeden Fall. Aber das ist schon knapp, würde ich behaupten.
Man muss auch sagen, dass Leverkusen die Top-Spiele jetzt nicht gewonnen hat. Also gegen Stuttgart haben sie jetzt zum Beispiel 1-1 gespielt.
Gegen Bayern ja auch 2-2, oder? Also ich glaube, sie haben zumindest nicht verloren. Aber klar,
genau,
sie haben nicht gewonnen.
Gegen Dortmund haben sie auch unentschieden gespielt zu Hause. Mhm. Und wenn du Meister werden willst, dann musst du halt die Spiele gewinnen, ne?
Ja.
Also sie haben sie auf jeden Fall nicht verloren. Das ist
natürlich
auch gut.
Dortmund haben sie gewonnen, glaube ich, ne? Nicht? Nee. Ach nee, da gab es auch einen Unentschieden. Leipzig hat gegen Dortmund gewonnen, richtig.
Ja.
Okay. Gut, das ist natürlich ein Call. Dann würde ich sagen, können wir es damit auch für heute verabschieden. Für jeden, der zugehört hat, würde ich mich auf jeden Fall bedanken bei euch. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann hören wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.
Ja, von mir auch Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass unsere Tipps oder Calls jetzt nicht bodenlos sind. Aber gut, das werden wir ja in ein paar Wochen, Monaten sehen. Gut, genau. Dann hören wir bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns gerne überall folgen, auf Insta und TikTok und sonst.
Und auch gerne schreiben, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, worüber man sprechen könnte, was die besser machen könnten und so weiter.
Oder irgendwelche Themen oder sonst irgendwas. Genau. Alles klar. Dann
bis dahin.
Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, Sam.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.